Captain, wir empfangen ein Signal vom vulkanischen Aufklärungsschiff Beyond Pageviews, nur Audio. Auf den Schirm! Ja, den Witz wollte ich schon immer mal machen. Und los geht's, nächste Folge 1.5. Herzlich willkommen, wie immer, hier aus Mönchengladbach von Markus Bersch und von
Michael Jansen, wie immer oder wie oft in Köln in der schönen Südstadt. Herzlich willkommen.
Gut, damit wir gleich loslegen, du hast es reingeschrieben, also gibst du uns einen kurzen Überblick über das, was die Folge hier ausmachen wird.
Genau, du hast gerade den Podcast eingeschaltet und wir machen erst den kurzen 4-Wochen-Rückblick mit ein paar Themen rund um das, was passiert ist. Anschließend unser Ding des Monats, dieses Mal mehr als Pageviews. Dann gehen wir noch kurz auf eure Kommentare ein. Und dann noch ein Ausschau auf die nächsten Termine, die so wichtig sind. Das ist unser Plan für die heutige Sendung. Und wir starten mit dem 4-Wochen-Rückblick.
Genau. Ich habe als erstes da reingepackt das Thema, müssen wir jetzt unsere Analytics-Konten löschen oder nicht? Losgetreten wurde das in den letzten Wochen, ich glaube vor 2 Wochen war das ungefähr, von netzpolitik.org und dann hat die T3N es auch aufgenommen. Und ich habe beides gelesen und war ebenfalls verwirrt, weil ich nicht so ganz verstanden habe, worauf das Ganze hinaus sollte. Und dann hat man auf dem SEO-Portal in Person von Britta versucht, das Ganze ein bisschen aufzulösen. Ich bin jetzt was beruhigter, aber warum überhaupt der ganze Wind gekommen ist oder nicht, habe ich immer noch nicht verstanden. Die Links zu den verwirrenden Artikeln und dem Aufklärerartikel packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Was man aber dazu sagen kann, ist, niemand muss irgendwas löschen. Oder zumindest sieht es im Moment so aus. Also das Thema eigentlich war die Lücke, die entstanden ist halt zwischen dem Tod des Safe Harbor Abkommens und dem ja eigentlich sowieso noch nicht so richtig in Kraft treten von Privacy Shield. Und irgendwo dazwischen ist eine Lücke entstanden und ob man jetzt innerhalb dieser Lücke rechtswidrig Daten erhoben hat oder nicht, das war eigentlich das Thema. Und
Ja.
da wir keine Anwälte sind, können wir es ja eh nicht endgültig beantworten, aber
Nö, aber wir können drüber
wir
diskutieren.
können darüber diskutieren und mein Diskussionsbeitrag wäre, niemand sollte irgendetwas löschen, bevor man nicht ganz klar weiß, warum man das überhaupt tut. Und ich habe hier keinen Grund gesehen, warum man irgendwas löschen sollte.
Ja, also besonders ich bin da nochmal sehr gespalten, auch kein Anwalt, nur professionelle Meinung. Das gilt natürlich alles nur, was geschrieben wurde, wenn man glaubt, dass Analytics Safe Harbor abhängig war. War es ja gar nicht. Meiner Meinung nach, meine einfache nicht juristische Meinung, das war gar nicht Safe Harbor. Safe Harbor ist Datenschutz, da wir gar keine persönlichen Daten rüberschicken, gilt alles gleich. Und wir sind in einem kompletten Graubereich in der Webanalyse und erst 2018 wird das gelöst mit dem neuen Recht. Das ist meine unverbindliche Meinung dazu.
Ja, gut. Dann genug Expertenmeinungen zu Dingen, von denen wir keine Ahnung haben. Nehme ich den nächsten Punkt vielleicht auch?
Ja, das ist auch was von dir, was Schönes.
Genau. Also schon seit einiger Zeit habe ich angefangen zu basteln an einem Tool, was sich hauptsächlich um den Verweistraffic kümmert. Weil im Verweistraffic ja auch immer so viele Sachen passieren, ne? Da hat man den Spam, da hat man deine Conversion-Diebe, da hat man oft Suchmaschinen, die als solche nicht definiert sind. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein Tool, was den Verweistraffic eines beliebigen Profils analysiert und da mal auswirft, was potenziell eine Suchmaschine ist, was eine Suchmaschine sein könnte, was wahrscheinlich Spam ist und dann eben auch noch zumindest in einem einfachen Modell die Suche nach den von dir in deinem Tool aufgedeckten Conversion-Dieben. Und das Ding wohnt unter analytrix.de, also so wie Asterix, Obelix und Analytrix hinten mit einem X. Die Domain hatte ich schon ewig, wusste nur nie, was ich damit anfangen soll. Jetzt hatte ich mal einen Grund, da was draufzupacken. Da kann und sollte jeder gerne mal seinen Verweistraffic untersuchen und dann auch fleißig den Links folgen. Da geht es um das ja schon vor 2 Sendungen behandelte Thema Spam, auch im Großen und Ganzen. Und dann hänge ich da dran auch gleich noch die Studie, die ich zum Thema Spam gemacht habe. Weil ja das Gerücht entstanden ist so ein bisschen, dass das Thema Spam in der Webanalyse eigentlich überhaupt gar kein Thema mehr ist, weil Google sich jetzt drum kümmert. Also habe ich mir eine ganze Menge was heißt eine ganze Menge, also eigentlich alle, die ich nehmen konnte, an Datenprofilen genommen und habe die mal über einen längeren Zeitraum, Monat für Monat, nach potenziellem Spam untersucht und habe mal geschaut, ob das wirklich mehr oder weniger wird. das Ergebnis in einem Satz ist es eigentlich nicht weniger geworden. Und wer sich ein paar Sätze mehr dazu anschauen will, findet dann auch einen Link in den Shownotes zu meinem Blogbeitrag, den ich dazu gemacht habe. Den habe ich gestern nochmal schnell aktualisiert.
Sehr schön, das ist dann ja auch der nächste Punkt, den du in die Liste geschrieben hast.
Genau, den kannst du aber gerne übernehmen, wenn du dir die Liste angeschaut hast.
Ja, ich habe gerade mal kurz reingeschaut. Da berichtest du ja eigentlich die Entwicklung, oder? Wie aktuell das Spam-Verhalten ist. Das geht ja generell um das Thema.
Genau. Also was passiert in den einzelnen Profilen, die ich da untersucht habe? Wie oft werden die von Spammern besucht? Wie hoch ist der Anteil der Spam-Sessions, die man da drin hat? Und das Ding musste ich nochmal aktualisieren, weil ich, und schon sind wir beim nächsten Punkt, bei 121 Watt einen Riesenpost gefunden habe vom Alexander Holl, wo er jede Menge Google Analytics Ressourcen aufgezählt hat. Das ist also wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Liste. Und darauf gefunden habe ich auch ein Tool, was sich um Referrer-Spam kümmert. Und die haben auch eine Blacklist. Und mit der Blacklist habe ich meine eigene nochmal aufgefrischt und habe die ganze Datenerhebung nochmal wiederholt. Und das Bild ist jetzt noch unklarer als vorher. Also man sieht eigentlich überhaupt nichts davon, dass Spam nicht mehr stattfindet.
Tja, ist das Problem noch nicht gelöst. Übrigens, Alexander Holl habe ich schön zu Mittag gegessen. War nett, sich mit ihm zu unterhalten. Hatten wir bisher noch nicht so auf der SMX. Aber da kommen wir gleich auch noch zu. Und dann kommen wir jetzt erstmal zu den neuen Analytics-Prüfungen, die du ja vorgestern, glaube ich, gepostet hast auf Facebook.
Ja, genau.
Genau, daraufhin habe ich dann auch gleich gemacht. Ich finde die sehr schön. Wer die auch machen möchte, ich glaube, es sind 4, 5 verschiedene neue Prüfungen. Hast du aus dem Kopf, welche das sind?
Ja, also neu sind nur die beiden Basics und Advanced Analytics. Und die alten zu den Fundamentals, zu dem Tech Manager und da waren, glaube ich, noch 2.
E-Commerce, 4 sind's.
Genau, E-Commerce und war da nicht irgendwas? Ich glaube, bei den Fundamentals war das Measurement-Protokoll mit reingefummelt. Die alten, ich glaube 2013 ging das mal los, die konnte man immer nur in einem bestimmten Zeitfenster mit einem Zertifikat abschließen und das haben die jetzt auch geändert. Die Kurse konnte man zwar immer machen, kriegte aber kein Zertifikat und wer sich gerne was an die Wand hängt, der war dann vielleicht nicht motiviert genug. Also mit den beiden neuen Kursen ist jetzt auch als Neuerung dazugekommen, dass die 365 Tage im Jahr mit einem Zertifikat abgeschlossen werden, jetzt alle.
Ja, die sind auch echt schön. Wichtiger Hinweis, den Link dazu packen wir in die Shownotes, aber ein wichtiger Hinweis, auf Englisch umstellen, damit man die sieht. In der deutschen Ansicht gibt es nämlich nur einen Kurs.
Da sind, glaube ich, nur die von Fundamentals drin oder so.
Nee, nur der Google Tech Manager Grundlagen ist da nur drin.
Ach so, genau.
Auf Deutsch. Zumindest in der Ansicht, die ich auf Deutsch habe. Einfach ganz rechts nach unten scrollen, also rechts nach unten, also nach unten scrollen und dann rechts gucken und dann auf Englisch umstellen. So war das. So ist der Satz vollständig. Dann hat man alle 4 Kurse, Google Analytics for Beginners, Advanced Google Analytics, E-Commerce Analytics und den Google Tag Manager Fundamentals. Genau, das zu dem neuen Fundstück, den neuen Prüfungen. Und ruhig mitmachen, ausprobieren, lernen, immer gut. Und dann hat gestern noch der Avinash Kaushik auf Facebook was gepostet, und zwar rund um, es geht um einen Artikel von Daniel Weisberg, Partnering with Data to Create Insightful Stories. Es geht darum, dass man nicht einfach nur die Daten vor die Nase schmeißt, sondern auch wirklich daraus Geschichten baut und den Leuten was beibringt damit. Link packen wir in die Shownotes, sehr interessant selber zu lesen, und da ist auch ein Interview mit Avinash und Daniel bei, das sie letztes Jahr geführt haben. Genau, damit wären wir auch schon fast durch mit unserem 4-Wochen-Rückblick, außer, dass ich auf der SMX war. Ich hatte das Glück und durfte auf der SMX Speaker sein. Ich muss sagen, die SMX ist eine sehr coole Konferenz. Habe ich sehr unterschätzt. Die ist für sämtliche Bereiche gut. SEO, SEA und Trending und ein Future-Track gibt es und in diesem Jahr zum ersten Mal einen eigenen Analytics-Track. Einen Tag lang Analytics in einem Raum, Schlag auf Schlag, Themen über Reporting, Dashboards, Analyse von Daten, Spielereien mit dem Tech Manager, alles dabei. Also ich kann die SMX nur empfehlen und ich glaube, es gibt schon wieder Early Birds Tickets fürs nächste Jahr. Muss ich mal kurz nachschauen. Wir packen den Link in die Show Notes, denn die SMX sind immer sehr, sehr früh mit ihren Tickets. Ja. Jetzt 2016 anmelden und Tickets sichern. Das heißt, man kann also schon wieder Tickets für die SMX holen. Ich kann die SMX nur empfehlen, ich will nächstes Jahr wieder da sein. Super, super Konferenz, super Location, nette Party. Und für Speaker gab es eine Frozen-Joghurt-Maschine in der Speaker-Lounge. Das war auch sehr fein. Die haben wir sehr gerne gemacht. Ein Highlight sozusagen.
Ja, das sind so die Highlights, von denen man nie was liest in irgendwelchen Recaps.
Doch. Ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, weil ich das fand. Ich fand es ein bisschen dekadent, so eine eigene Frozen-Joghurt-Maschine. Aber der Markus Hövener, der hat es auf Twitter gepostet und hat gesagt, na gut, dann kann ich es auch verraten.
Dann ist die Bombe ja geplatzt.
Genau. Darum lohnt sich da, Speaker zu sein. Es gibt Frozen-Joghurt. Nee, es war auch tolle Keynotes, tolle Sessions. Ich habe echt viel gelernt, tolle Leute kennengelernt. War echt super. Also muss ich sagen, eine der besten Online-Marketing-Konferenzen Deutschlands, wenn nicht sogar die beste. Superschön.
Das ist mal ein Wort.
Na? Okay, und jetzt geht's weiter?
Ja, mit dem Ding des Monats.
Genau.
Und wie du schon angekündigt hast, ist das Thema mehr als Pageviews oder vielleicht Beyond Pageviews. Also das Motto der Show wird heute jetzt in der fünften Sendung tatsächlich mal zum Ding des Monats. Und da wollen wir uns ein bisschen darum kümmern, was auch so ein bisschen ja zu diesem Thema Make Analytics Great Again, was wir uns beide so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, auch für dieses Jahr, was dazu passt, nämlich die Einrichtung ist halt mehr als den Tracking-Code kopieren, irgendwo reinpacken, fertig.
Echt?
Ja.
Reicht das nicht?
Nee, das reicht ganz selten. Und warum das so ist und
verstehe ich jetzt nicht.
Was die Sache teilweise so kompliziert macht, das erklärst du uns jetzt als derjenige, der nicht versteht, was ich da jetzt gerade gesagt habe.
Also es reicht nicht, das Reinkopieren des Tracking-Codes, das machen doch alle.
Ja, das ist auch ein guter Anfang.
Ja, das ist ein sehr guter Anfang. Da habe ich oft Diskussionen mit Kunden oder zukünftigen Kunden, die sich dann wundern, dass man halt länger als 5 Minuten für die Implementierung von Google Analytics benötigt. Also normal sind ein paar Manntage kommen da oder Personentage kommen da schon mal schnell zusammen fürs Konzept, was man eigentlich tracken möchte.
Ja, ach so, da fängt man an. Ja, jetzt verstehe ich's. Ja, das
macht hab ich von gehört. Man fängt immer erstmal überlegt, was will ich eigentlich überhaupt messen? Was muss ich eigentlich messen? Und funktioniert das bei meiner Website überhaupt? Also es fängt eigentlich schon mal damit an, dass wir überlegen, was wollen wir messen? Und da gibt es halt ganz viel zu messen. Und was sind eigentlich Ziele? Das ist ja der nächste Schritt.
Ja.
Aber der Reihe nach. So, was macht denn die Ersteinrichtung so aufwendig, Markus?
Ja, wahrscheinlich so Sachen wie, dass ich gerne als erstes frage, warum gibt es dann die Website?
Da sind wir dann schon wieder bei Strategie.
Nee, da kommt man relativ schnell auf die Frage, ob man überhaupt irgendwelche konkreten Ziele kennt schon und benennen kann oder nicht. In einem Shop ist das oft einfach. Ne? Der soll verkaufen.
Mehr verkaufen.
Ja, mehr verkaufen. Oft soll der aber eben auch noch, was weiß ich, Newsletter generieren und eine möglichst hohe Anmeldequote haben und Support leisten und möglichst wenig Rücksendungen durch irgendwelche Versprechen auf den Produktinformationsseiten generieren, die danach irgendwie nicht eingehalten werden können. Und so gibt es dann plötzlich jede Menge Ziele, die man so hat. Und das macht die Sache dann oft etwas komplexer, wenn man sich dann überlegen muss, was will man in welcher Reihenfolge angehen. Ja, so unschön ist es halt, wenn man sagt, ich möchte in Schönheit sterben. Und deswegen mache ich da jetzt ein riesen IT-Projekt draus, was es dann eben oft wird. Wenn man sagt, ich möchte jetzt hier wirklich jeden Furz messen, der da irgendwie gelassen wird, aus dem Grund, weil ich danach X, Y oder Z machen kann. So eine Begründung hat man immer ganz gerne dazu, warum man irgendwas misst.
Und irgendwann brauchen wir das.
Ja, irgendwann muss man sich auch rechtfertigen, warum das jetzt irgendwie vielleicht nochmal 2 Stunden IT kostet, irgendwelche Events messbar zu machen oder so. Und dann ist man gut beraten, wenn man mit der Begründung angefangen hat.
Ja. Auf jeden Fall. Und also gerade wenn man dann auch mal langsam anfängt, drüber nachzudenken, wofür die Website da ist. Und dann kommen halt viele und sagen, ja, wir brauchen die historischen Daten noch. Und da sage ich mal, wir fangen lieber neu an, in der Regel. Wenn man nämlich einmal dann richtig anfängt und überlegen, was man nicht braucht, ändert sich auch die Datenerfassung grundlegend.
Ja, also ist das was, auf das du regelmäßig stößt?
Ja.
Ja, also dass Altdaten in das Webanalysesystem importiert werden sollen?
Nee, aber dass sie beibehalten werden sollen.
Ach so, ja, das alte System eine Zeit lang parallel
weiterfahren. Damit man die vergleichen kann.
Ja.
Und da sage ich halt immer, ich vergleiche in der Regel nur die letzten Monate, wenn überhaupt. Vorjahresvergleich, da tut sich so viel, nicht nur in der Webanalyse, auch bei den Browsern, bei den Benutzern, dass man das nicht wirklich vergleichen kann. Behavior ändert sich. Aber da wären wir auch schon so. Wir wollen mal zurück. Weg wieder vom Philosophischen. Aufwendige Ersteinrichtung. Wir haben ja erstmal, wenn wir dann wirklich Ziele haben und wissen, was wir messen wollen, haben wir erstmal in Analytics selber Knöpfe, die wir einstellen können.
Ja,
sowas wie die Suchmaschinen, die wir eintragen können, die zusätzlichen. Oder auch Filter. Wie viele Filter setzt du in einem normalen Profil ein? Also wenn du so einen wenn wir Standard-Property sagen oder Standarddatenansicht?
Drei. Also
ja, aber?
Ja, das reicht oft. Ne? Also
ja, genau. Ich habe einige immer sicherheitshalber so Campaign klein schreiben, Medium klein schreiben und Source klein schreiben, damit die nicht doppelt erscheinen. Solche Sachen halt auch. So, also wir brauchen also auf jeden Fall gut überlegte Filter. Also ein Profil ohne Filter gibt es eigentlich nie, finde ich.
Ja, also es sollte immer eins ohne Filter geben. Ne?
So ist es ja, nicht. Ja, aber ein Arbeitsdaten sollen immer einen Filter haben.
Aber da geht es ja auch schon los. Ne? Also oft sehe ich halt auch, dass ein Konto angelegt wird, da gibt es dann eine Property, da gibt es eine Datenansicht und da wird damit gearbeitet. Und das ist ja auch schon verbesserungswürdig. Insofern, als dass es muss eigentlich immer mindestens drei geben. Ne? Selten kommt man damit aus. Genau. Aber wenn man eine Rohdatenansicht haben möchte, auf der keine Filter sitzen oder sonstige Geschichten, da gehe ich sogar hin und lasse auch diesen berühmten Haken Besuche von bekannten Bots und Spidern ausschließen. Also selbst den lasse ich dann weg, ne? Dass da wirklich alles reinläuft. So, dann braucht man ja gezwungenermaßen als Kontrast dazu ein Arbeitsdatenprofil, in dem man die Dinge, die man nicht haben möchte, nicht hat. Also auf dem dann zum Beispiel ein Filter sitzt für internen Traffic, den man ausschließen will, auf dem man einen Filter setzt, wo man den Spam ausschließt und so weiter. Und damit diese ganzen Filter überhaupt gebaut und ausprobiert werden können, braucht man zwingend halt auch als drittes noch ein Testdatenprofil, also eine Testdatenansicht. Weil so ein Filter ist halt, wenn er einmal aktiviert wird, braucht er zwar noch ein bisschen Zeit zum Anlaufen, aber danach vernichtet er auf jeden Fall unwiederbringlich Daten, was ja seine Aufgabe ist. Er soll ja Dinge filtern. Und wenn ich einen neuen Filter ausprobiere und mache das auf meiner Rohdatenansicht, dann ist das keine Rohdatenansicht mehr. Und wenn ich es auf meiner Arbeitsdatenansicht mache, dann besteht immer die realistische Gefahr, dass ich mit meinem Filter irgendwas falsch gemacht habe und dann habe ich meine Arbeitsdaten kaputt gemacht. Insofern braucht man diese drei auf jeden Fall. Und dann gibt es noch jede Menge andere Datenansichten, die man sinnvoll anlegen kann. Wenn ich internen Traffic ausschließe, ist es zum Beispiel nicht verkehrt, ein Kontrollprofil dafür zu haben, wo umgekehrt dann alles rausgeschlossen ist, außer dem internen Traffic, um den zu beobachten. Für den Spam gilt das Gleiche und so gibt es dann eben oft auch noch einzelne Datenansichten, wo ich den Blog getrennt vom Shop, getrennt von dies und von das Kundenforum oder sonst irgendwas einzeln betrachten möchte. Und wenn man die alle aufsetzen will und die sollen dann auch alle entsprechend vernünftig konfiguriert werden, mit den passenden Zielen eingerichtet und über, weiß ich nicht, Channel Groupings und so weiter müssen wir jetzt gar nicht reden, dann kommt da eben auch Zeit und Aufwand zustande. Oft auch auf mehreren Seiten und in mehreren Abteilungen und so addiert sich das eben tatsächlich zu mehreren Personentagen, auch wenn man das vorher nicht so auf der Pfanne hatte.
Genau, wobei wir jetzt erstmal nur bei den Einstellungen, die man noch im Analytics macht.
Genau. Ist noch nichts implementiert.
Genau. Wir haben sozusagen noch keinen Call auf der Seite, sondern erstmal nur Einstellungen in Analytics vorgenommen. Und dann, also wenn wir dann die Grundkonfiguration haben, wo halt auch eventuell die Channel-Einstellungen ein bisschen geändert wurden, damit die besser auf das Business passen oder die E-Commerce-Einstellungen gesetzt wurden, dann geht's ja, oder das Content-Grouping, solche Sachen alle, wenn die gesetzt wurden, dann geht's halt los an die Implementierung. Und da gibt's halt relativ viele Möglichkeiten, Sachen zu messen auf der Seite.
Ja. Ja, die einfachste ist natürlich einmalig den Tag Manager einbauen zu lassen und dann wie durch Zauberhand alles im Tag Manager zu konfigurieren. Aber das geht eben leider auch nicht immer. Also IT-Aufwand entsteht so oder so, egal ob ich Analytics direkt implementiere oder über den Tag Manager. Weil wenn ich den zweiten Fall wähle, dann brauche ich eben oft Informationen über Transaktionen oder sonstige Dinge. Dann muss irgendjemand dann doch wieder IT-seitig uns was in den Data Layer schreiben, damit wir damit arbeiten können. Und das will dann eben auch vernünftig dokumentiert und kommuniziert werden, je nachdem, wie komplex die ganze Geschichte ist. Also je größer das Unternehmen, desto mehr Aufwand entsteht da in der Regel auch. Was nicht heißt, dass ich in einem Mannbetrieb alles dann wirklich in einer Stunde erledigt bekomme, im Umkehrschluss.
Nee, das auf keinen Fall. Also auch wenn man Plugins benutzt, also gerne für so Shop-Plugins und so, die erledigen zwar schon viel, gerade wenn es um E-Commerce-Daten geht, aber halt, wenn man wirklich dann den Newsletter noch dazu nehmen möchte, so Newsletter-Anmeldungen oder andere Sachen, die muss man noch gesondert tracken. Die sind halt dann noch nicht im Plugin drin und muss halt gucken, wie man das umsetzen kann, damit man auch das noch tracken kann. Und da muss man halt verschiedene Events zum Beispiel anlegen oder zusätzliche Transaktionen. Und solche Dinge müssen halt alle auch am besten noch dokumentiert werden. Das erlebe ich selten. Eine Dokumentation kostet halt Zeit und wird deshalb selten erledigt. Und man benötigt sie eigentlich dauerhaft. Wie sieht das bei dir aus mit Dokumentation? Wollen die Kunden die? Brauchen die Kunden die?
Das ist genau diese Sache, ne? Wie groß ist das Unternehmen? Wer muss damit arbeiten? Also wenn ich einen Kunden habe, und wir haben ja sehr viele kleine Kunden, wo ich wirklich einen Ansprechpartner habe, der dann dummerweise auch wirklich für alles zuständig ist, dem reicht es oft, wenn ich ihm mitgeteilt habe, was ich getan habe und warum ich es getan habe, ohne es jetzt großartig zu dokumentieren. In anderen Fällen habe ich ja, dann habe ich es auch selber implementiert in der Regel. Ja. In anderen Fällen muss es jemand anders implementieren und spätestens da brauchst du ein Mindestmaß an Dokumentation. Ja, das muss
Ja,
man
ich.
jetzt nicht durch 1000 Review-Prozesse schicken, aber man muss es zumindest dann dem Adressaten geben und fragen, kommst du damit klar oder hast noch irgendwelche Fragen?
Ja.
Was eine wichtige Frage ist, weil sonst wird das implementiert, was man verstanden hat. Und dann kommt auch nicht immer das Wunschergebnis raus.
Das kann auch sehr kreativ sein manchmal. Ja, also ich finde halt Dokumentation auch für mich mal sehr praktisch, weil wenn ich nach ein paar Monaten nochmal ran muss an den Kunden bestimmten Sachen, dass ich mal gucke, was haben wir denn jetzt eigentlich gemessen, welche Dimensionen gibt es, wofür ist das eigentlich da? Weil halt in Analytics selber kann ich halt keine Notizen hinterlassen bei Dimensionen zum Beispiel. Da musste ich irgendwie überlegen, was habe ich denn da gemacht, wie heißt das denn, kann ich es zurückverfolgen. Von daher liebe ich halt erst, wenn relativ viel dokumentiert ist, reicht auch auf einmal ein Google-Doc, wo man halt die wichtigen Sachen reinschreibt in der kleinen Übersicht und was man so macht. Oder eine Spreadsheet, sowas.
Was ich ganz gerne nutze und wo ich nicht weiß, ob ich da alleine bin, aber gerade wenn ich im Tag Manager irgendwelche Erweiterungen implementiere, dienen die ja in der Regel irgendeinem Zweck. Und ich finde, es gehört dann schon zum guten Ton, in den Hinweisen zur veröffentlichten Version reinzuschreiben, warum man was getan hat, was dazu gekommen ist und welchem Zweck es dient.
Ja, klar. Also ein ganz normales Committen von Änderungen. Ja, sollte eigentlich normal sein. Mal kurz reinschauen, was los. Aber du hast halt dann nicht wieder beim Tag die Anmerkung, sondern wieder woanders.
Genau, ja. Das ist, deswegen sage ich, das ist ein Mindestmaß an Dokumentation, ja, damit man weiß, warum es eine neue Version gibt. Und
Genau, und
selbst wenn
warum
man
es nicht
alleine
mehr
damit arbeitet,
funktioniert.
weiß man sonst auch nach 2 Jahren selber nicht mehr, ne? Warum habe ich denn damals das veröffentlicht und was ist dabei dann zugekommen? Ja.
Genau. Also jetzt mal zusammengefasst, was kann man alles so messen, außer jetzt Seitenaufrufe?
Genau, also grundsätzlich gibt es ja mehrere Typen von Hits. Und der Seitenaufruf ist das, was standardmäßig bei einer Standardimplementierung gemessen wird. Und alles andere erfordert halt einen gewissen Aufwand. Das sind im Großen und Ganzen halt Events, die ich selber auslöse, wenn irgendetwas passiert, in der Regel auf der Seite, also ohne dass ich die Seite verlasse oder woanders hingehe. Das muss aber nicht so sein. Ne? Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich auf der Seite auf einen externen Link klicke und die Seite schon durchaus verlasse, aber trotzdem noch irgendeinen Messpunkt in der Webanalyse hinterlassen soll und dann ist da ein Event oft auch eine gute Idee. Dann gibt es die Transaktionen, die viel zitierten, ne? Also überall, wo ich irgendwo Aktionen bewerten kann. Das muss nicht unbedingt nur in einem Shop sein. Wenn ich weiß, was mich ein durchschnittlicher Lead kostet, kann ich im Prinzip auch bei einem abgesendeten Kontaktformular eine Transaktion auslösen, wenn ich das möchte. Dann gibt es so weniger bekannte Sachen wie zum Beispiel Timings. Also, dass ich selber Zeitmessungen an die Webanalyse übertragen kann, in Nutzertimings. Und auch dafür gibt es gute und sinnvolle Anwendungsszenarien. Und jetzt habe ich wahrscheinlich sogar noch irgendwas vergessen.
Genau, aber halt schon relativ viel, und man muss aber gucken, was benötige ich eigentlich davon.
Genau, ne? Also eine wichtige Regel ist, bloß weil ich es messen kann, muss ich es nicht tun. Man sollte es schon verargumentieren können. Also wenn ich jetzt sage, wir bauen jetzt das und das ein, weil dann haben wir Scroll-Tracking und Scroll-Tracking ist cool. Ne? Dann kann man ja die Frage stellen oder muss man eigentlich die Frage stellen und was wird dadurch besser? So, dann sagt mir vielleicht irgendjemand, ja, dann haben wir eine genauere Messung der Absprungrate auf unseren langen Blogseiten und dann steht da nicht mehr 97%, was ja auch unfair ist. Und da muss man einfach nochmal fragen, und was ändert sich dann dadurch? Und wenn ich dann diese Frage nicht vernünftig beantworten kann und nicht irgendwann, so oft ich nachfrage, das kann man ja beliebig oft iterieren, bis dann irgendwann eine Antwort kommt, die irgendwie aktionsgetrieben ist, dass man weiß, wenn das und das passiert, dann müssen wir das und das tun und das ändern oder in dem und dem Kanal weniger Geld investieren oder irgendetwas, was wirklich eine Auswirkung hat im echten Leben, dann kann ich mir die Messung sparen.
Genau. Da, weil die Frage bestimmt in den Kommentaren kommt oder mich wieder jemand fragen wird, wie ist das denn beim One-Pager, wenn man da jetzt messen möchte? Man hat ja nur einen Seitenaufruf. Hm. Wie ja, würdest du den messen?
Muss man etwas kreativer sich überlegen, was unterscheidet diesen One-Pager von einer Microsite mit mehreren Seiten? Und dann ist die Antwort normalerweise, das, was bei einer Microsite auf mehreren Seiten steht, habe ich auf dem One-Pager auf einer Seite. Dann hat er einzelne Sektionen, die sich um einzelne Themen kümmern. Oft haben die auch noch so eine In-Page-Navigation, wo man oben doch ein Menü hat und wenn man draufklickt, wird halt lustig gescrollt. Und all das kann man im Prinzip sich als virtuellen Seitenaufruf denken und einfach Pageviews auslösen oder halt Events mit Events messen, was auf dieser Seite tatsächlich passiert. Weil ob ich klicke und es wird eine neue Seite geladen oder ob ich klicke und es wird ein neuer Bereich angezeigt, ist ja technisch gesehen vielleicht ein Unterschied, aber von der Bedienung und von der Informationsgewinnung, die ich als Besucher dann nachher auf der Seite da betreibe, ist das kaum ein Unterschied. Und deswegen sollte ich versuchen, das irgendwie ähnlich zu messen. Bloß genau, wenn ich genau, nur also, einen One-Pager habe, heißt es nicht, dass ich nur einen Page-View messen kann und mehr geht halt nicht.
Genau, und ich gehe da halt messe dann immer virtuelle Page-Views. Weil sich der Seiteninhalt halt signifikant ändert und wir in der Webanalyse halt immer noch auf Seiten aufrufen oder auf Bildschirmen arbeiten, finde ich halt das für die Analyse einfach als mit Events zu arbeiten, was sich jemand angeschaut hat.
Wie das gehst du mit dem Thema virtuelle Pageviews versus Events um? Also oft kann man ja das, was man als Event misst, genauso gut als virtuellen Seitenaufruf messen.
Ich sag immer, wenn sich der Inhalt der Seite, des angezeigten Bereichs des Viewports signifikant ändert, ist es ein virtueller Pageview.
Okay, das heißt, ein Klick auf einen Mail-Link wäre für dich auch ein virtueller Pageview, oder? Weil ich sehe plötzlich nicht mehr die Webseite, sondern ich sehe dann meinen Mail-Klick.
Nee, da würde ich eher sagen, das ist eine neue, das ist wär ein Event, glaube ich, eher. Ja. Also, weil es halt nicht mehr die Website ist.
Also den von mir selber betriebenen Website sieht man an, dass ich da auch uneins bin mit mir selber. Also ja. Das ist so ein bisschen tagesformabhängig.
Aber wenn ich halt so ein Overlay habe, was den Bildschirm dunkel macht, in der Mitte so ein Feld macht, das ist für mich ein Pageview. Und kein Event. Wenn ich so eine Fotogalerie habe oder sowas, das sind halt Seiten, weil ganz klar der Seiteninhalt sich sichtbar ändert.
Genau, Einblenden von Overlays, sonstige Geschichten. Wenn ich auf eine Preisliste klicke und die wird halt nur eingeblendet, statt eine neue Seite zu öffnen, ist das technisch gesehen, wie gesagt, ein Unterschied, aber am Ende des Tages ist der Effekt der gleiche. Also wäre das für mich auch immer ein virtueller Pageview.
Genau. Ich finde es immer schön, wenn wir vorher nicht absprechen, wie unsere Meinung ist. Ja. Dass wir dann doch die gleiche Meinung haben.
Ja, wenn es mal nicht ist, dann streiten wir uns hier kurz online.
Genau, und
dann
läuft machen das. Kurz. Ja. So. Genau, und wir hatten jetzt, du hattest ja auch schon Transaktionen erwähnt, also messen. Mit Enhanced E-Commerce ist ja extrem viel Neues dazugekommen, was man auch noch messen kann. Wir können jetzt ja auch noch sozusagen interne Werbung messen bei Produkten. Wir können Produktlisten messen. Auch das ist was man sich genau überlegen muss und auch machen sollte auf jeden Fall. Enhanced E-Commerce bietet so viele Möglichkeiten und auch das ist zwar aufwendig, haben auch bisher wenige Leute im Einsatz, wenige Websites, leider immer noch, aber es lohnt sich. Also auch da halt Gehirn reinstecken, Zeit reinstecken, Ressourcen reinstecken, um da einfach mehr mitzumachen, um mehr aussagekräftige Sachen hinzubekommen mit der Analyse.
Ja, wobei da muss ich dann sagen, wenn ich nicht auf irgendein Plugin in irgendeinem Standard-Shop-System zurückgreifen kann, dann kann der Implementierungsaufwand hier echt explodieren.
Darum ist es, also ich, genau, ja, natürlich, das ist, da hast du komplett recht, da gebe ich dir recht. Darum nutze ich gerne Tag Manager und Plugins parallel, dass ich halt tatsächlich sagen kann, okay, das Plugin macht die ganzen Transaktionsdaten und alles, was ich weiter als Events oder als virtuelle Pages brauche, die pumpt der Tag Manager da rein. Geht ja problemlos. Aber darum liebe ich halt Plugins für solche Sachen, weil sonst ist das sehr viel Arbeit.
Ja, aber ist vielleicht auch ein Fakt, den man so auch nochmal explizit erwähnen sollte. Ne? Es spricht nichts gegen Hybridlösungen. Also bloß wenn man den Tag Manager einbaut, muss man alles, was man vorher mühselig für Google Analytics eingebaut hat, nicht zwingend ausbauen.
Genau, das ist ja einer der Vorteile vom Tag Manager, dass der für jeden Request ein eigenes Objekt baut. Das normale Analytics hat ja normalerweise ein Objekt, was dann neue hier Requests feuert. Und der Tag Manager baut ja für jeden Tag ein eigenes Objekt. rein technisch. Eigentlich aufwendiger, aber dadurch halt komplett unabhängig von allem anderen.
Eben. Haben wir was vergessen?
Nö, nur, genau.
Stimmt, ne? Also es gibt dann auch tausend Dinge, also so Klassiker wären jetzt so, was sind so die üblichen Dinge, die man so misst, ne? So, und dann sind wir halt sehr schnell bei so Sachen wie Downloads, PDFs,
ja,
Klicks
klar.
auf Mailings, Klicks auf Telefonlinks, überhaupt Implementierung von Telefonlinks. Ganz oft sehe ich halt Websites, da steht zwar eine Telefonnummer drauf, aber keiner kommt auf die Idee, dass man die auf dem Mobilgerät aufrufen könnte. Und dann wird da geklickt oder kopiert. Ja. Zur Not auch das Kopieren der Mailadresse, habe ich jetzt auch letztens irgendwo gesehen,
ja.
Als Ziel messen.
Ja, oder ganz abgefahren die 404-Seiten messen.
Ja, genau.
Machen auch viele nicht, lohnt sich aber tatsächlich, das war, also das muss man echt, messt eure 404-Seiten, dann seht ihr, wo ihr Probleme habt mit Usern. Nicht mit Google, sondern mit Usern, und das hilft euch da viel Werbegelder einzusparen oftmals auch.
Könnte ich an der Stelle jetzt nochmal problemlos und schamlos Werbung für meinen Blog machen, da habe ich nämlich, oder habe ich es bei ganke.de, weiß ich nicht mehr, irgendwo habe ich es verblockt, vielleicht packen wir da auch noch was in die Shownotes.
Genau, packt den Link mal in die Shownotes rein.
Zum Thema Messen von 404-Seiten, entweder direkt oder über den Tag-Manager und ein bisschen zur Einrichtung von Alerts, das nutze ich selber tatsächlich auch. Also wenn bei uns irgendwo ein Link kaputt geht, dann und der wird auch wirklich angeklickt, dann kriege ich das in der Regel mit und kann den dann auch reparieren, möglichst schnell. Bei einer kleinen Site kann man das machen, bei einer Site mit 1,5 Millionen Seiten wahrscheinlich lieber nicht. Dann hat man das Postfach immer nur voller Alerts.
Ja, ich habe gerade geschaut, das hast du bei Ganke veröffentlicht.
Ja, okay. Dann hast du ja den Link, dann kannst du ihn ja vielleicht reinpacken, dann muss ich das
ja,
Dokument
sehr, sehr gerne.
Und
also ich finde ja manchmal auch interessant, das als Ziel zu definieren, Anzeige einer 404-Seite. Als negatives Ziel sozusagen.
Ja, und welchen Vorteil bringt dir das?
Dass ich direkt als Zahlenwert habe, wie viele es betroffen hat.
Ach so, okay, na gut.
Dass ich direkt sozusagen die negative Conversion Rate habe, wie viele Menschen, wie viele User Probleme hatten. Hm. Das sollte halt nicht zu viel werden. Also es ist halt auch wieder so ein Grenzwert. Also wenn es ein paar sind, geht es immer, aber wenn es halt zu viele werden, ist es halt echt blöd. Hm. Am besten natürlich null, ist klar. Du hast ja auch in deinem Blogbeitrag drin, mehr als null Fehlerseiten, dann soll er sich melden.
Genau.
Aber kriegst du noch täglich, oder?
Was denn, diese Alert?
Den Alert?
Nein, nee.
Bei null Fehlerseiten?
Nee, bei null Fehlerseiten lasse ich mir keinen schicken.
Nein. Nee, aber bei einer dann?
Ja, also mehr als null? Wenn mehr als null sind, kriege ich einen Alert und der kommt sehr, sehr selten. Also.
Okay.
Sobald mir das auf den Keks gehen würde. Problematisch ist ja immer, egal ob man sich Reports aus der Webanalyse schicken lässt oder Alerts oder was auch immer, wenn irgendwas nicht mehr dazu dient, mich wirklich aufzuschrecken, sondern täglich passiert und dann nachher nur noch irgendwo in einem Ordner abgelegt wird, dann hat es halt seinen Wert spätestens dann verloren. Ne? Insofern
genau.
Sollte man sich das überlegen, wie oft man sowas haben möchte. Aber am Anfang sich das täglich schicken zu lassen, wenn es auftreten sollte, ist ja keine schlechte Idee. Ne? Wenn man dann nach 3 Wochen merkt, ich kriege ja jeden Tag solche Alerts, muss man sich was anderes einfallen lassen.
Genau.
Ja, das heißt jetzt nicht, dass damit alles besprochen ist, was die Implementierung von so einer typischen Google Analytics durchdachten Webanalyse betrifft, aber hat vielleicht so ein bisschen dafür offener gemacht, warum es nicht reicht, einfach nur den Code irgendwo reinzupappen und damit zu arbeiten. Es ist besser, genau, als gar nichts zu messen, aber das ist halt leider nur, ich will nicht sagen die halbe Wahrheit, weil das wäre der halben Wahrheit nicht Unrecht getan. Ja. Das ist einfach viel weniger als die halbe Wahrheit, die man dann normalerweise dann erfährt.
Genau, darum soll einmal so ein bisschen sensibilisieren. Wir werden die einzelnen Themen schon nochmal in der einen und anderen Sendung aufgreifen. Ich werde nochmal so Teilbereiche zum Thema machen, zum Ding des Monats.
Genau, ne? Also vielleicht auch mal so eine Top-5-Liste der Dinge, die man über so einen normalen Page-View hinaus implementiert und warum. Also ohne das Warum würde ich das ungern machen. Aber auch das ist vielleicht mal als Ding des Monats nicht ungeeignet.
So. Genau, und dann wären wir damit durch mit dem Ding des Monats.
Genau, und kommen zu den Kommentaren. Und da bin ich super dankbar, dass diesmal echt relativ viel an Feedback gekommen ist und auch an konkreten Fragen und Vorschlägen, was man vielleicht mal machen könnte. Hat sich jetzt vielleicht schon so gehäuft, dass wir uns überlegen müssen, ob wir in der nächsten Sendung nicht mal nur Fragen beantworten.
Ja.
Ne? Weil viele der Fragen sind oft nicht nur mit einem Satz beantwortet und insofern wäre das auch ein bisschen unfair, wenn man jetzt die Kommentare durchgeht und sagt, ja, nein, vielleicht, kommt drauf an und müssten wir mal drüber reden.
Genau. Also der Bert hat aber uns auf dem letzten Blogpost kommentiert und der hat halt sozusagen schon mehrere Themen vor, also Dinge des Monats vorgegeben, die wir halt einfach nicht einzeln beantworten können, sondern eher mal gucken, was wir davon als Ding des Monats nehmen.
Ja, aber wir werden schon irgendwie gucken, dass wir die Punkte so mal alle beantwortet kriegen. Nur nicht jetzt, ne? Das wäre ein bisschen viel an der Stelle. Aber trotzdem super, vielen Dank für den Kommentar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das.
Genau, der Matthias auch noch. Und der
Genau.
Thomas Fritsche wollte was zu mehr weiteren E-Commerce-Tracking wissen, zum Enhanced E-Commerce. Hatten wir ja heute auch schon ein bisschen was drin. Auf jeden Fall einbauen, lohnt sich. Und am besten mit dem Plugin. So, das war's, glaube ich, schon zu den Kommentaren. Ich glaube, bei iTunes haben wir keine neue Review. Denkt dran, iTunes.
Ja.
So, und jetzt zu den nächsten Terminen. Da haben wir diesmal gar nicht so viele.
Ja, ich muss da kurz nochmal dazwischen grätschen.
Ja.
Ein Ding hatten wir vergessen, das war aber auch so ein bisschen ein Nachtrag zu dem Kommentar von
Ist das
Tom
nicht
auf
vom letzten
Facebook.
Mal noch drin?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir als
Doch.
Nachtrag wollte ich einfach diesen Link noch hinterher schicken zu dieser Geschichte. Haben wir das schon gemacht? Also, um jetzt eine Doublette zu vermeiden,
Eine
durfte ich jetzt
Anleitung
eigentlich
wie
nichts
immer,
sagen.
immer bei Simo. Genau, das ist
Genau.
der Link ist in den Shownotes vom letzten Mal schon drin.
Ja, okay. Dann habe ich nichts gesagt.
Okay.
Haken
So.
dran.
Haken dran. Sehr schön. Gut. Dann kommen wir jetzt, hey, zu den Terminen, zu den nächsten Terminen. Wir haben in knapp 2 Wochen, 2,5, 3 Wochen, die Google Analytics-Konferenz in Wien. Wir sind nicht da,
Nee.
ne? Nee, aber die
Aber wir
Bernadette.
lassen uns erzählen, wie das war von der Bernadette, wenn die wieder da ist.
Genau. Sehr schön. Und dann sollen wir noch mal ein bisschen trommeln. Trommel, Trommel, Trommel. Hier jetzt ein Jingle mit Trommeln einblenden und denken. Die Analytics Insights finden ja statt. Wir haben ja schon dafür ein bisschen Werbung gemacht. Am 26. April in Köln, am 10. Mai in München, am 6. Juli in Berlin und am 27. September in Hamburg. Veranstaltet von Tracken und da gibt es die berühmte Analytics Challenge. Da kann man in den jeweiligen Städten sich qualifizieren, damit man beim Analytics Summit auf der Bühne steht und gegen die anderen 3 Städte antritt. Beim letzten Mal habe ich mitgemacht, hat echt viel Spaß gebracht, lohnt sich. Und nicht nur, dass es sich einfach lohnt, da mitzumachen und vorne zu stehen als Vorrundengewinner und dann auch in der Hauptrunde. Für jeden, dessen Rede für den Analytics Insights angenommen wird, sein Beitrag, der nur 10 Minuten lang sein muss, gibt es ein Free-Ticket für den Analytics Summit in Hamburg. Hast du das Datum mal schnell?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich
Ich
nicht.
hab's kommen sehen, aber nein.
Timo, tut mir leid, ich habe es im Kalender stehen, aber so, schau mal schnell nach, das kann ja
Ich
so
mach das.
schnell.
Red du einfach, ich werde das gleich nachliefern.
So, ich hab's schon. Ich hab's
Ja.
schon. Am 9.11. Am 9.11. hätte ich aus dem Kopf wissen müssen, denn da ist auch ein Market Festival in Prag. Am 9.11. ist dann das Finale und dafür kriegt ihr einfach nur, indem ihr bei eurem lokalen Event in Köln, München, Berlin oder Hamburg teilnehmt, kriegt ihr ein Ticket für den Summit. Und wenn du jetzt mitmachen möchtest, dann schreibst du einfach eine E-Mail an schalange@trecken.de, also challenge@trecken.de.
Nicht Zalando, nicht falsch verstehen.
Nee, Schalange.
Okay.
@trecken.de. Packen wir in die Shownotes den Link, bestellen einen lieben Gruß von uns und nehmen teil. Ich freue mich schon auf eure Beiträge. Ich werde wohl in Köln dabei sein. Und falls ich es woanders auch noch schaffe, München, 10. Mai wird knapp. Da ist, glaube ich, die Republika. Berlin, 6. Juli, mal schauen. Und Hamburg, 27. September. Ich versuche vielleicht mal da zu sein, mal Mäuschen zu spielen, zuzugucken. Und genau, und das war es eigentlich zu den Analytics Insights.
Ja, nicht vergessen, auch wer da keinen Vortrag halten will, soll da natürlich trotzdem gerne hingehen, ne? Also die Termine brauchen ja auch Leute, die zuhören. Und anmelden kann man sich dafür. Für die meisten der Termine meine ich jetzt auf jeden Fall schon über analytics-insights.de.
Da glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Hatte ich da nicht was gesehen?
Da ist ein Anmeldeknopf, aber die sind noch
Ja.
nicht so schnell. Ich befürchte auch, dass der Ort noch nicht feststeht bei einigen. Ach doch,
Köln.
doch, doch. Für Köln steht jetzt fest.
Ja, siehst du, ja.
Bierhaus in der Salzgasse. Das ist genau.
Geht doch alles. So.
Aber anmelden kann ich mich noch nicht. Kannst du dich schon anmelden?
Nee, ich hab's gerade versucht. Okay.
Timo, Stina, Alexandra, mach mal schneller,
Ziehen das
bitte.
zurück. Also die Sendung erscheint ja noch nicht heute. Vielleicht klappt das, bis wir die dann veröffentlichen.
Genau, und vorher sind ja auch noch die AB Insights.
Ja, richtig. Die hatten wir beim letzten Mal schon angesnickert und deswegen
Ist
fehlen
auch für
die.
Köln ausverkauft.
Ja.
Also keine Tickets mehr erhältlich. Dann hätten wir die Termine soweit wieder. Wenn ihr Termine habt, die wir unbedingt erwähnen sollen, ne, dann sagt uns Bescheid. Schreibt uns an. Du hast die E-Mail-Adresse, Markus.
Habe ich eine E-Mail-Adresse?
Du hast uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet.
Habe ich das?
Och, Markus. Podcast@analytrix, kann das sein?
Ach so, doch, ja, die gibt's, genau. Ich habe uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ladies and Gentlemen, wir haben eine E-Mail-Adresse und die heißt podcast@analytrix.de.
Wir brauchen unbedingt so einen Applaus-Jingle, finde ich.
Ja, ich Depp. Ja.
Ja, genau. Also wenn ihr Hinweise, Tipps habt, am besten auch in die Kommentare vom Blogpost. Also alles, was nicht vertraulich ist, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Da lesen wir das auch ganz zeitnah meistens. Genau, und damit wären wir heute auch soweit durch,
Ja,
würde ich sagen.
es gibt keine Jobs,
Nee, aber ich habe noch
von
einen
denen wir erfahren
Vorschlag.
haben.
Wir brauchen noch ein bisschen Feedback. Also Markus weiß es nicht, was jetzt gerade kommt. Tut mir leid, Markus. Also ich würde gerne das Ding des Monats trennen von den aktuellen Sachen. Dann schreibt uns mal, was ihr davon haltet, wenn wir das trennen. Wenn wir am Anfang des Monats aktuell einen kleinen Podcast machen, 10 Minuten, 15 Minuten, und das Ding des Monats als eigentliche Veröffentlichung, als Evergreen-Content in der Mitte des Monats veröffentlichen. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr es gut findet oder nicht. Und wie lange es sein soll, damit ihr beim Sport auf dem Crosstrainer länger durchhaltet und was ihr dafür benötigt von uns. So. Entschuldigung, Markus, dass ich überfallen habe damit, aber
Ja,
denn,
haben wir ja schon mal darüber geredet.
genau, jetzt werden wir mal ein bisschen Feedback bekommen, denn bald ist unsere erste Season vorbei. Wir haben jetzt 1.5, 1.6 ist wahrscheinlich die finale Folge der ersten Season. Wir suchen gerade noch ein Staffelfinale, so ein richtiges mit einem Cliffhanger und so. Da suchen wir noch. Und dann starten wir eventuell dann nach der sechsten Folge mit der neuen Season und dann vielleicht auch mit dem Audiologo, mit Musik,
Ja,
Markus.
wir waren kurz davor, aber hat halt nicht ganz hingehauen.
Genau, wir hatten schon ein bisschen Unterstützung, du hast dich da auch mit auseinandergesetzt und so, aber noch sind wir nicht so weit.
Und da lassen wir uns jetzt auch nicht unter Druck setzen. Ich habe ja jetzt noch
Überhaupt nicht,
4 Wochen
überhaupt
Zeit, mir wieder irgendeinen neuen Blödsinn für die nächste, vielleicht letzte Folge dieser Staffel auszudenken.
Genau, wenn wir ein Staffelfinale hinbekommen.
Ja.
Oh, das wird spannend. Okay, dann wären wir soweit durch. Dann bleibt uns jetzt nur eins übrig. Unser Abspann. Du fängst an.
Ja, und zwar mit bitte, bitte bewertet uns weiter, so idealerweise auch so gut und kommentiert auf iTunes, wenn ihr iTunes-Nutzer seid oder besucht unsere Facebook-Seite und liked die. Ich spare mir jetzt den üblichen Witz über wenige Posts, weil das stimmt jetzt nicht mehr. Ab und zu wird da auch tatsächlich mal was gepostet, hat aber meistens was mit der Sendung zu tun, die wir davor gemacht haben. Und ansonsten ist natürlich immer das große Kommentarfeld auf termfrequenz.de zum jeweiligen Podcast eine gute Anlaufstelle, um uns Fragen zu hinterlassen, wie das diesmal ja auch passiert ist. Und wie gesagt, die haben wir gelesen und da kommen wir auch drauf zurück, nur halt nicht im Rahmen dieser Sendung, weil es nicht mehr reingepasst hat.
Genau, und die nächste Folge gibt es voraussichtlich nach Ostern, würde ich sagen. Haben wir schon Neues festgelegt?
Nö, haben wir natürlich nicht. Aber ich dachte, du hast das jetzt so vielversprechend angekündigt. Da dachte ich, du hättest ja schon einen Termin ausgesucht.
Nee, ich habe bei den Kalender schon gesagt, der ganze Monat ist ja Ostern. Von daher wird es nach Ostern veröffentlicht die nächste Folge. Und das war's dann von mir. Ich
Ja.
wünsche dir noch einen schönen Tag und dir, Markus, auch.
Genau, dir, lieber Hörer, dir einen schönen Tag, dir auch alles Gute nach Köln und wir hören uns dann spätestens in einem Monat, vermutlich nach Ostern. Danke fürs Zuhören bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann, tschö.